Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 25. Februar 2025. Ein Streik für den Feminismus am 9. März. Verschweigen, täuschen, aber Prosamen für das Selbstlob der Räte. Ein Kommentar zum Hauptausschuss diese Woche. Palantir gegen die Zeitschrift Die Republik. Und eine Pause für KI. Das sind unsere Themen der Stunde. Am 9. März soll gestreikt werden, so der Wunsch des Netzwerks Genug. Denn, so steht es auf ihrer Webseite, die bedrohlichen Zeiten brauchen ein schärferes Instrument als Petitionen und geduldige Demonstrationen. Dabei geht es um fast alles. Der Anlass ist der internationale feministische Kampftag am 8. März und der Streik soll sich richten gegen alle Bereiche, in denen Frauen Sternchen diskriminiert, ausgeschlossen und unterdrückt werden. Wieso diese Aktionsform und warum jetzt, das hat Sama Zabare im Gespräch mit Radio Korax ausgeführt.
Also wir als Enough-Bündnis sagen, es ist genug. Denn wenn unsere Arbeit, die bezahlte, die unbezahlte, die viel zu niedrig bezahlte, die unsichtbare Arbeit diese Gesellschaften trägt, dann können wir sie auch anhalten. Und deswegen soll der 9. März ein Tag der kollektiven Sichtbarkeit und des Widerstands sein. Genau, wir rufen am 9. März zum globalen Streiktag auf. Und dadurch, dass wir das wirklich sehr häufig gefragt werden, sage ich das vielleicht vorab, wir meinen den Streik nicht im juristischen Sinne. Also das ist kein Arbeitskampf in dem Sinne, dass Streik tatsächlich dazu führen soll, dass sich tarifrechtlich was für uns verbessert. Natürlich würden wir das auch uns wünschen und das sind auch Ziele, an denen wir arbeiten, aber wir definieren den Streikbegriff tatsächlich als eine sehr, sehr starke Form des Widerstandes und des Protestes. Es geht wirklich darum, am 9. März eben nicht zur Verfügung zu stehen und sich dadurch dem System zu entziehen. Und einem System, ich habe das gerade schon versucht anzusprechen, das ja vor allem Gewalt, Ungleichheit und Überlastung verwaltet, auf unseren Rücken und auf unseren Körpern, anstatt sie zu beenden.
Ihr habt auf eurer Webseite, warum das Ganze auch wichtig ist, genau diesen Angriff auf Geist, Psyche, Körper und Würde auch definiert. Und da geht es dann auch noch weiter darum, mit diesem Blick auf irgendwelche Friedensgespräche zwischen Staaten, deren Ernsthaftigkeit ihr als zweifelhaft darstellt, wo vor allem Männer involviert sind, obwohl gleichzeitig Frauen und Kinder die Opfer von Kriegshandlungen ganz häufig in großen Mengen sind. Und gleichzeitig aber auch, dass Frauen nicht mal 50% der Stimmen haben, wenn es um die Verteidigung vom Völkerrecht, der Menschenrechte und des Asylrechts geht, aber auch mit dem Blick auf Kunst und Wissenschaft, die eingeschränkt wird. Die Klimakatastrophe wird genannt, fossile Industrie und die Ausbeutung von Mensch und Natur. Also sehr, sehr umfassend. Und das in einer relativ kurzen Zeit. Also die Initialzündung war ja letztes Jahr und jetzt innerhalb von einem Jahr auf diesen Punkt zu kommen, Generalstreik, vielleicht da ausgehend von 4 Menschen jetzt zu einer Organisationsstärke, sage ich mal, von über 1000 Personen, die da dahinter stehen. Was zeichnet eure Arbeit aus? Was macht es da eigentlich im Hintergrund sozusagen, hinter diesem Streikaufruf? Was steht da dahinter an Gruppen und Personen?
Ja, also das, was ihr auf unserer Website auch findet, ist, dass wir dezentral organisiert sind, solidarisch und gemeinschaftlich. Ich bin auf das Enough-Bündnis gestoßen durch verschiedene E-Mail-Verteiler, in denen ich organisiert bin, auch durch meine Arbeit. Ich arbeite im Antigewaltbereich und habe erstmal an den offenen Treffen teilgenommen und hatte aber sofort das Gefühl, genau das ist es, was es braucht. Es reicht, es ist genug. Und das, was Sie angesprochen haben, es ist sehr groß, aber weil die, also das hört sich so groß auch an, weil es auch groß sein muss. Ich meine, das Patriarchat ist global organisiert und deswegen muss es auch unser Widerstand sein. Und ich fand bei den Treffen, an denen ich teilgenommen habe, ist wirklich sehr, sehr besonders, dass wir über unser individuelles genug gesprochen haben. Also wir haben teilweise das auf Post-its aufgeschrieben und diejenigen, die wollten, haben das dann vorgestellt. Wir haben das teilweise als Teil der Vorstellungsrunde gemacht. Und das, was es so besonders macht, ist, dass alle, die bei diesen Treffen dabei waren, zu dem Genug Basta Coffee der sprechenden Frau resonieren konnten. Das macht es so besonders und so verbindend und auch so solidarisch. Und ich glaube, das ist das, was wir fühlen und was wir auch sichtbar machen wollen, dass wir gemeinsam wirklich ein Zeichen setzen können und auch dieses System anhalten können.
Ich würde da vielleicht noch auf diesen Moment von jetzt muss es sein, gerne ein bisschen genauer reingehen, weil ja wir schon in einer Zeit leben, wo feministische Politik auch klar viele Abwehrkämpfe führen muss. Also zum Beispiel Gender Studies an Universitäten ist unter Dauerbeschuss eigentlich, da wo es überhaupt etabliert werden konnte. Aber zum Beispiel auch das Zentrum für eine feministische Außenpolitik hat im Wesentlichen die Arbeit eingestellt. Die findet natürlich weiterhin auch noch irgendwie statt, aber so diese Institution ist weg. Es gibt auch nicht wirklich eine Regierung, die das noch aufgreift in Deutschland, muss man ja auch fairerweise sagen. Und die Themen von irgendwie Care-Arbeit und auch Gender Pay Gap und dergleichen sind relativ schwach vertreten im Vergleich zu anderen Debatten in der Gesellschaft. Warum ist es also jetzt genau der Zeitpunkt zu sagen, wir gehen jetzt auf dieses Genug? Ist das ein Moment, Momentum wieder zu gewinnen, den ihr da euch auch erhofft?
Absolut. Sie haben das schon angesprochen, dass wir in einer Zeit von einem absoluten Rollback sprechen. Und wir haben zum Beispiel in Berlin, aber auch in vielen anderen Ländern in Deutschland ja mitbekommen, dass Sozialkürzungen beschlossen werden. Und genau diese Sozialkürzung, die soziale Infrastruktur, die kaputt gespart wird, ist auch auf unseren Rücken sozusagen, ne? Weil wir Frauen und Flinter sind dann diejenigen, die diese Lücken stopfen müssen. Und ich muss sagen, ich finde auch in dem Klima, wo rechte Narrative absolut normalisiert werden, es an der Zeit ist und auch schon längst überfällig ist, ein Genug zu setzen und einen Stopp zu setzen. Und wie aber einer unserer Gründerinnen, Adrienne Göhler, viele Grüße, sagt, der 9. März 26 kann auch gerne als Generalprobe verstanden werden. Also wir sehen das jetzt nicht als eine einmalige Geschichte dieses Jahr an, sondern haben vor, das zu verstetigen, weil wir natürlich auch wissen, dass dieser eine Tag nicht ausreichen wird, um eben sichtbar zu machen, was alles auf dem Spiel steht.
Und da kam jetzt gerade die Formulierung Frauen und Flinter. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, da ist ja auch das Sternchen nach den Frauen. Also es ist offensichtlich, ihr sprecht jetzt nicht von einem binären Geschlechterverständnis, sondern geht von einem deutlich komplizierterem Geflecht aus und habt gleichzeitig diese globale Ebene. Ich habe gerade schon Friedensgespräche und Konflikte angesprochen, wo ja häufig auch das Problem ist, wer kann sich da überhaupt vor Ort selber äußern? Vielleicht da auf diese Dimension von in wie viele Ebenen von Diskriminierung ihr reingeht und welche internationale Perspektive dahinter steckt, wie umfassend wollt ihr diesen Streik verstanden wissen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist uns sehr wichtig, dass wir natürlich uns intersektional verstehen und das als Mindestanforderung. Also wir sprechen von Frauen und Flinter, weil wir deutlich machen wollen, dass die patriarchale Gewalt, ökonomische Ungleichheit und Ausbeutung natürlich nicht uns alle gleich betrifft, ne? Also Menschen, die Rassismuserfahrungen machen, migrantisierte Menschen, queere Menschen, Transpersonen, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus tragen oft die viel größere Last und deswegen ist Intersektionalität politisch absolut notwendig. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, warum global, das ist mir auch ganz wichtig, hier kundzutun. Ne? Also unsere Kämpfe sind miteinander verbunden und die Ungleichheit ist natürlich auch miteinander verbunden. Und wir hier in Deutschland, die meisten von uns, wir leben in relativer Sicherheit. Ne? Deswegen haben wir die Verantwortung, laut zu sein. Wenn ich an die wahnsinnig mutigen Menschen, Frauen weltweit denke, die ihr Leben für Rechte riskieren, die für uns hier selbstverständlich sind. Sie kämpfen für die Freiheit in ganz großer Not und müssen Repressalien fürchten. Und deswegen muss unsere Stimme lauter sein, weil ihre zum Schweigen gebracht wird. Und deswegen braucht es auch eben dieses kollektive Handeln, das globale Denken, also nicht nur für uns in Deutschland, sondern für Flinter weltweit und ganz besonders für alle, die gerade nicht mehr sprechen können. Wenn ich an die Frauen und Menschen in Iran gerade denke, in Kurdistan, in Sudan, in Afghanistan und an so vielen anderen Orten der Welt, die nicht mehr sprechen können. Deswegen haben wir die Verpflichtung, laut zu sein.
Das Ganze also auch als Akt der Solidarität mit denen es momentan schwerer fällt oder die vor allem auch nicht in einem Land leben, in dem es zumindest noch möglich ist, auch auf die Straße zu gehen und laut zu sein in dem Maße oder mit sehr viel mehr Risiko einhergeht. Wir haben auch relativ umfassend eigentlich die ganze problematische Lage auch gerade gehört, in wie vielen Bereichen es eigentlich relevant ist zu sagen, genug. Jetzt wäre so ein bisschen die Folgefrage für alle, die jetzt sagen, ja, das finde ich richtig und wichtig, ich möchte am 9. März mitmachen. Ganz am Anfang haben Sie ja schon ein bisschen ausgeführt, was Sie unter Streik verstehen, aber wie sieht das dann konkret an dem Tag aus? Wie streikt man, also Frau in dem Fall dann richtig?
Also das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Es gibt kein richtig und falsch, wenn ich vielleicht damit anfangen darf. Also das Genug kann von jeder Person und von jeder Organisation so definiert werden, wie es für euch einfach passt. Also wir zum Beispiel machen einen Betriebsausflug und zeigen, dass wir eben an dem Tag nicht verfügbar sind und nicht im Betrieb sind, weil wir nicht streiken dürfen. Ne? Aber viele, die ihre Lohnarbeit niederlegen können, können das natürlich am 9. März machen. Diejenigen, die Sorge- und Care-Arbeit leisten, können das vielleicht nicht den ganzen Tag machen, aber vielleicht können sie sich auch eine kollektive Pause gönnen oder auch eine verlängerte Mittagspause mit anderen Flinter zusammen und sich was Schönes gönnen. Das ist auch auf jeden Fall eine Form, an dem 9. März sich zu solidarisieren und zu verbünden. Es gibt zum Beispiel Möglichkeiten, eine automatische E-Mail-Antwort einzurichten und zu sagen, ich stehe heute nicht zur Verfügung oder ein Plakat ins Fenster zu setzen. Und wir knüpfen natürlich an vergangene Kämpfe und Bewegungen von Frauen weltweit an, also zum Beispiel der Streiktag in Island, wo Frauen einen Stuhl auf die Straße gesetzt haben und so demonstriert haben, dass sie eben nicht zur Verfügung stehen. Also da ist auf jeden Fall der Wunsch nach Solidarität und gemeinschaftlichem und kollektivem Handeln kann so ausgelebt werden, wie gesagt, wie das passt. Und auf unserer Website finden Sie und ihr auch viel Inspiration. Und natürlich finden in sehr vielen Orten in Deutschland und auch weltweit schon Aktionen statt am 9. März. Das ist auch eine Möglichkeit, sich zu beteiligen. Kommt sehr gerne zu den stattfindenden Aktionen, Kundgebungen und Veranstaltungen vorbei.
Das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort, aber eine Frage möchte ich noch unterbringen, weil es ja schon auch um diese Frage von wie streiken in einem Land, in dem der politische Streik verboten ist, ging. Wäre noch meine Anschlussfrage daran, habt ihr kollektiv eine Position zum Streikrecht in Deutschland oder fordert ihr da auch eine Änderung, wenn ihr jetzt sagt, wir fordern hier einen Generalstreik eigentlich ein?
Das, was wir uns auf jeden Fall vorstellen, ist, dass wir in diese ganzen Forderungsdetails auch noch, dass wir da hinkommen und dass wir ein politisches Bewusstsein dafür schaffen können, dass die meisten von uns nicht streiken dürfen. Ne? Und darum soll es ja auch gehen, dass wir sichtbar machen wollen, dass wir gerne streiken würden und dass es toll wäre, wenn die Gewerkschaften auch unsere Kämpfe ausfechten würden. Aber wir dürfen das nicht. Und natürlich soll es auch darum gehen und das soll auch sichtbar gemacht werden. Es gibt ganz tolle Aktionen von Frauenbeauftragten, von Institutionen, die zum Beispiel auch nicht streiken dürfen, aber die Frauen Beauftragten dürfen zum Beispiel zu einer Vollversammlung aufrufen und können während der Vollversammlung mit Kolleginnen darüber ins Gespräch gehen, wie denn ihre Arbeitskämpfe sich verbinden lassen und was sie für Forderungen aufstellen. Und ich glaube, darum geht es absolut auch in diesem Enough-Bündnis. Wir sind sehr, sehr vielfältig und diese Vielfältigkeit ist unsere Stärke. Also wir können zum Beispiel hier in unserer Regionalgruppe in Berlin gar nicht sagen und sehen, was zum Beispiel in anderen Orten weltweit die Forderungen sein sollten, die gerade brennen. Ne? Aber das, was wir sagen, ist, dass unsere Vielfältigkeit und unser Genug uns verbindet. Und das ist das Besondere an dem Enough-Bündnis.
Diesen Montag tagte der Haupt- und Finanzausschuss des Freiburger Gemeinderats zum dritten Mal dieses Jahr. Hört einen Kommentar dazu.
Der Zustand der kommunalen demokratischen Selbstverwaltung in Freiburg nach 5 Jahren Martin Horn wurde auch in der dritten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Montag, dem 23. Februar, überdeutlich. Die anstehende Aufnahme des Schwarzwald-Barkreises in die Gesellschaft für Abfallbeseitigung Breisgau, kurz GAB, mit 12,8% Anteil, die überwiegend gespeist wird mit 7,7% aus Freiburger Anteil, nämlich 5% von der Stadt Freiburg und 2,7% von der ASI, also der städtischen Abfallgesellschaft, erregt zwar vordergründig Verwirrung. Hier zum Beispiel bei der grünen Sprecherin im Rat, der Ex-Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer.
Die Alternativen sind, gibt es irgendeine Hürde, dass die Stadt die Anteile der ASF zurückerwerben kann? Gibt es ja wahrscheinlich nicht. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass es ja auch jetzt bei der Ausschreibung der neuen Gesellschafterposition mit berücksichtigt wurde, dass geht es ja nicht um viel Wert, dass es möglicherweise zurückerworben wurde. Also deshalb ist mir diese Alternativität ist mir nicht ganz klar, woher die eigentlich kommt. Ich gehe jetzt davon aus, die Stadt erwirbt die Anteile und gibt dann dem Schwarzwald-Barkreis die 7,% irgendwas. Oder habe ich das falsch verstanden?
Souverän weggeräumt vom jetzigen Nachfolger und Chef des Rechtsamtes Freiburg, Herrn Klimpel.
Der Liefen Beschlusses ist, dass noch nicht ganz klar ist, ob das tatsächlich so läuft, dass die Stadt erwirbt die Anteile von der ASF und dann weiter überträgt an den Schwarzwald-Barkreis oder ob nicht die ASF direkt an den Schwarzwald-Barkreis überträgt. Dadurch könnten Notarkosten gespart werden, aber da wir noch keinen Beschluss gefasst haben in der Gesellschaftsversammlung der ASF und da der Private auch mit zustimmen muss, haben wir gesagt, wir machen jetzt beide Beschlüsse. Wahrscheinlich wird direkt von der ASF an den Schwarzwald-Barkreis verkauft.
Sodass dumm nur, dass der wahre Pferdefuß im Detail gerade im neuen Gesellschaftsvertrag der GRB selbst steckt. Der Schwarzwald-Barkreis erhält mit seinen dann über 10%, nämlich zugleich ein Vetorecht nach dem geänderten Gesellschaftervertrag. Während umgekehrt die gesellschaftsrechtliche Sperrminorität der Stadt Freiburg von 25,1% aufgegeben wird, runter auf 20,1%. Dies ausgerechnet, wo die Umweltbürgermeisterin die Beantwortung von Fragen aus dem Umweltausschuss wie folgt beantwortete.
Eigentlich die Nutzung der Abwärme ausgeschöpft ist von der Trea, also das können wir jetzt nicht noch weitere Wärmepotenziale erschließen, bis auf kleine vereinzelte Anschlussmöglichkeiten für Betriebe. Das war noch eine Frage zur Trea und die andere war, ob der Schwarzwald-Barkreis dann auch den Bahntransport zur Trea machen wird, so wie es ja eigentlich vorgesehen war. Und wir nehmen zur Kenntnis, dass der Schwarzwald-Barkreis ein ernsthaftes Interesse an dem Bahntransport hat, aber dass natürlich rein aus der geografischen Lage dieses Landkreises sich da doch größere Themen ergeben, die dann kostenrelevant sind.
So ist das also. Mehr Müll, mehr Abwärme, erstmalig auch viel mehr Abfall, LKW-Transporte. Also ganz schön herrliche Zeiten für die künftige Bewirtschaftung der Müllverbrennung durch die bewirtschaftende Treer ab dem Jahr 2030 spätestens. Weil dies eben kostengünstiger ist mit diesen LKW-Transporten als der Bahnanlieferung und das eingeräumte Vetorecht des Schwarzwald-Barkreises dies auch durchsetzen kann. Wirklich tolle Wahrer der Interessen der Freiburger und aller angrenzenden Bewohnenden in den Landkreisen, die da angerührt werden. Ja, notorisch ist das schon beim neuen Stadtteil Dietenbach. Niemand schaut mehr genauso hin, wie diese teure Soße denn angerührt wird. Allenfalls verkehrliche Bauchschmerzen kommen bei der ESFA, also der einen Stadt für alle Fraktionen, auf. So Stadtrat Mohlberg.
Tatsächlich dann auch am Ende dem großen aufgesiedelten Stadtteil genügt, weil, also ich glaube, das ist schon ein neuralgischer Punkt und da entsteht einfach ein großer neuer Stadtteil und ein anderer großer ist schon da und es sind viele Berufsverkehre leider immer noch dort. Da haben wir so ein bisschen ein schlechtes Bauchgefühl. Das ist keine Verkehrsstudie, die ich da am Bauch habe, aber das Gefühl, dass es eng werden könnte bei einem aufgesiedelten Stadtteil.
Nun, bevor wir den Painkiller euch zuspielen, vielleicht noch das Folgende. Statt des bisher geplanten oberirdischen Kreisverkehrs auf der Tel Aviv-Jaffo-Allee, die den Durchgangsverkehr unterqueren lässt, wie auch bei der Padua-Allee, soll jetzt ebenerdig eine Ampelanlage alles bringen, mit ein bisschen vermehrten Kfz-Spuren. Auch ohne jede Kostenschätzung wird eine Verbilligung in Aussicht gestellt und sonst mit schlichten, auch falschen Tatsachenbehauptungen von der Stadtspitze Ratzustimmung erheischt. Da wären angeblich weniger Wald soll dadurch flöten gehen. Einer an den Anlagen von der Drucksache G26011 auch visuell sichtbare Falschbehauptung, die zudem die lesenden Rätinnen verhöhnt, weil sie noch zu pflanzende Bäume auf dem X-Gelände von Toms Rettensch gegen Grünanlagen gleichsetzt, ob schon das Kunstrasenfeld des SVOs ausschließlich Plastik statt abgeholztem Wald besteht, beim Kreisel aber kleiner würde. Die Ampel würde verkehrlich genauso gut sein wie der teurere Kreisel, behauptet die Verwaltung. Ein Hohn angesichts der schon jetzigen Rückstaus bei der südlichen Ampel-Ein- und Ausfahrt in das Rieselfeld. Aber 4 ganze Punkte mehr angesichts der vermeintlich höheren städtebaulichen Qualität des ebenerdigen Ampelanschlusses und Freiraumqualität. Dann noch plus 5 Punkte bei Entwässerung im Umfeld des Käserbachs. So bringt die Bauverwaltung nach ihrem Gutdünken mit ebenso subjektivistischen Kategorienbildung 12 an der Zahl wie Inhaltsbewertungen dann es zu einem skurrilen Höhepunkt eines gewünschten, ergebnisorientierten Bewertungsbehauptung oder wie es der künftige erste Bürgermeister und Baubürgermeister auszudrücken beliebt.
1000, 17.000, vielleicht sind 15.000 Menschen am Ende, keiner weiß es so genau, jedenfalls sehr, sehr groß. Und das ist die zentrale Anschlussstelle neben der Lehner Anschlussstelle, weil es natürlich die Beziehung in die Nachbarstadtteile vermittelt und natürlich auch für viele dann der nächste Anschluss ins übergeordnete Straßennetz ist. Dazu kommt, dass die Westrandstraße, wissen wir heute schon, natürlich auch sehr stark belastet ist, aber wir glauben, und das hat das GJT auch nochmal unter Hinzuziehung von Verkehrsuntersuchungen nachgewiesen, wir haben es auch, glaube ich, in der gemeinderätlichen Arbeitsgruppe nochmal etwas ausführlicher dargestellt, dass das leistbar ist, dass wir natürlich in den Hauptverkehrszeiten dort heute schon Überlastungserscheinungen haben, die werden wir damit nicht auflösen, aber sie werden eben auch nicht schlimmer. Und wir haben natürlich eine deutliche Verbesserung für Fußgänger, wir haben eine deutliche Verbesserung auch für die Radfahrenden. Und wir haben auch eine deutliche Verbesserung für Wald und Natur, Landschaft, für die Jugend, den wir dort nochmal einen guten Bereich anbieten können für einen Treffpunkt. Insofern ist in der Summe, glaube ich, ein sehr guter Vorschlag, der zwar jetzt nicht die Leistungsfähigkeit auf der Westrandstraße verbessert, sie aber auch nicht einschränkt und alle anderen Dinge eigentlich verbessert.
Nun ja, viel Aufwand und viel heiße Luft ohne ansatzweise hinreichende Tatsachenbasis. Um einen für die Stadt schlecht verhandelten Grundstücksdeal mit der Sparkasse, einen in Kosten verdoppelten Ausgleich für die Strommastenverlegung, mit einer dauernden Lärmbelastungssteigerung sowohl im Reselfeld wie im neuen Hitze-Hotspot Dietenbach zu versüßen. Oder anders ausgedrückt, peinlich, peinlich, peinlich in seiner fadenscheinigen Behauptungsgüte. Wie schön, dass dann doch beim Punkt Feuerwerkhaus in Kappel Stadtrat Schüle für die CDU mit Selbstlob den Gemeinderat in seiner Durchsetzungsfähigkeit beloben konnte.
Ich auch nochmal betonen, zeitweise hieß es ja, dass es von der Priorität ja nicht so weit vorne ist oder die Kapazitäten nicht so ausgeprägt sind in der Stadtverwaltung. Das hat sich jetzt entscheidend geändert und deswegen wollen wir uns nochmal sehr herzlich mit dieser Anmerkung bedanken. Vielen Dank.
Nun, auch von mir wird herzlichst gewünscht, dass nicht infolge von Starkregenereignissen das Hochwasser die Fahrzeuge und die Gerätehallen außer Verkehr nimmt.
Palantirs Vorgehen kann als Einschüchterungsversuch gegen unabhängige Medien angesehen werden und für die Republik bedeutet der Fall nun einen erheblichen Mehraufwand. So kritisiert Reporter ohne Grenzen die Klage des milliardenschweren Tech-Giganten Palantir gegen das unabhängige und von LeserInnen finanzierte digitale Magazin republik.ch. Diese hatte in einer längeren Recherche über die Lobbyversuche von Palantir bei Schweizer Behörden berichtet und über die Gründe, warum diese wiederum die Software von Palantir als Sicherheitsrisiko eingestuft haben. Eine Recherche, welche auch Auswirkungen haben dürfte auf die Debatten rund um die Einführung von Palantir bei deutschen Sicherheitsbehörden. Aktuell nutzen Polizeibehörden in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen Palantir-Software. Dabei werden Daten aus der Vorgangsverwaltung, Kfz-Register, Waffenregister, Telekommunikationsüberwachung und Einwohnermeldedaten zusammengeführt. Baden-Württemberg hat im November 2025 den Weg für den Einsatz ab dem zweiten Quartal 26 freigemacht. Der Bundesinnenminister drängt auf eine bundesweite Einführung der Software. In Sachsen-Anhalt sei laut einer Mitteilung dem Koalitionspartner SPD eine Einführung von Palantir nun vom Tisch. Radio Korax Halle hat anlässlich des Vorgehens des Unternehmens gegen ihm unliebsame Berichterstattung mit Daniel Binswanger von der Chefredaktion der Republik gesprochen über ihre Recherche, ihre Brisanz und die Klage selbst.
Ich würde sagen, diese Recherche hatte im Wesentlichen drei Elemente. Das eine war, dass wir halt zeigen konnten, dass Palantir mehrfach Versuche gemacht hat, mit Schweizer Bundesbehörden in Takt zu treten. Das ist a priori auch nicht so erstaunlich. Palantir ist ein kommerzielles, explosionsartig, jedenfalls letztes Jahr wachsendes Unternehmen, ein Weltkonzern, der überall auf der Welt hat versucht, also nicht überall, aber insbesondere in Europa, zu Verträgen, zu Abschlüssen zu kommen. Natürlich versuchen die mit Regierungsstellen ins Gespräch zu kommen. Und das konnten wir sehr gut nachzeichnen, weil wir halt auf der Basis des Schweizer Öffentlichkeitsgesetzes, das ist das Äquivalent des deutschen Informationsfreiheitsgesetzes, also ein Gesetz, das Amtsstellen dazu zwingt, Dokumente offenzulegen, sofern es dagegen nicht spezifische Gründe gibt. Häufig sind es dann natürlich Sicherheitsgründe oder Gründe der internationalen Diplomatie oder auch, weil Prozesse noch nicht abgeschlossen sind. Aber grundsätzlich soll staatliches Handeln ja transparent sein. Und so kommen Journalisten häufig dann eben an Dokumente, die für die Veröffentlichung eigentlich nicht geplant sind. Und das haben wir hier im ganz großen Stil gemacht. und haben da mannigfaltigste Spuren der Kontaktnahme gefunden. Das ist das eine Element, das wirklich, dann gab es noch ein zweites Element, nämlich dass natürlich auch die Schweizer Behörden da und dort Interesse daran gezeigt haben, Palantir in die Schweiz zu holen. Da geht es mehr um Ansiedlungspolitik. Das ist ein bisschen ein schweizerisches Thema, weil mittlerweile bezeichnet sich Zürich so quasi als das europäische Silicon Valley. Es ist Google hier mit dem größten, glaube ich, außeramerikanischen Forschungszentrum. Es ist Microsoft hier, es ist AI hier. Also AI-Firmen, OpenAI und so weiter. Und das wirft natürlich auch Fragen auf, gerade bei einer Sicherheitsfirma wie Palantir, die auch im militärischen Bereich aktiv ist, hauptsächlich sogar oder mindestens zu guten Teilen. Das heißt, es stellt sich beispielsweise die Frage, ist das kompatibel mit dem Schweizer Söldnergesetz, mit dem Schweizer Kriegsmaterialexportgesetz und so weiter. Und dann als drittes Element, und das ist eigentlich entscheidend, in diesen wirklich unglaublich umfassenden Dokumenten, die also meine Kolleginnen in mühsamster Kleinstarbeit aus Schweizer Amtsstuben herausbekommen haben. Es ist sehr schwierig, auch wirklich effiziente Anfragen über das Schweizer Öffentlichkeitsgesetz zu machen, aber die wissen sehr gut, wie das geht, diese entsprechenden Investigativjournalistinnen. Unter diesen Dokumenten, da war halt auch aus dem Jahr 2024 ein Report des Schweizer Generalstabs, damals in Auftrag gegeben vom Chef der Schweizer Armee, Thomas Süssli. Und das war ein Evaluationsreport der Software von Palantir, also dieser Informatikdienste, die sie eben für Armeen anbieten, mit der Bitte zu evaluieren, ob die Schweizer Armee mit Palantir zusammenarbeiten soll oder nicht. Und dieser Reporter, also von Expertinnen, von Kryptologen, von, ich vermute mal, all dem, was die Schweiz halt so zu bieten hat, an Leuten, die sich in dem Bereich auskennen, jedenfalls die Schweizer Armee, geschrieben wurde, war der Schluss, nein, die Schweizer Armee soll gefälligst die Finger lassen von einer Zusammenarbeit mit Palantir, weil ein zu großes Risiko bestünde, dass die Daten der Schweizer Armee abfließen an die amerikanischen Behörden. Und das ist ein ganz sensibler Punkt, weil das sind natürlich Fragen, die überall dort in Europa, wo Palantir seine Zusammenarbeit den Sicherheitsbehörden oder auch den Armeen anbietet, überall dort taucht natürlich genau diese Frage auf, ist ja logisch. Und Palantir sagt immer, das sei technisch nicht möglich. Es sei technisch nicht möglich, dass Daten nach Washington anfließen. Nun, der Generalstab der Schweizer Armee kommt zum gegenteiligen Urteil. Und das ist natürlich keine gute PR für Palantir.
Das ist natürlich auch in dem Kontext, um welche Daten es da geht, nochmal brisanter. Ich weiß, dass für den Einsatz in Deutschland verbinden diese Systeme Vorgangsverwaltung, Kfz-Register, Waffenregister, Telekommunikationsüberwachung und Einwohnermeldedaten. Also schon auch sehr sensible Sachen, die man vielleicht nicht unbedingt möchte, dass sie abfließen in irgendwelche Drittanbieterbereiche oder gar in die USA und dort für irgendwas noch verwendet werden. Jetzt ist die Software Palantir in Hessen, Bayern und Nordrhein-Westfalen in Deutschland schon im Einsatz, wird auf Bundesebene diskutiert, genauso wie auch eine Einführung in Sachsen-Anhalt. Also die politische Diskussion um die Einführung der Software ist zumindest in Deutschland relativ groß und daran hängen für Palantir dann natürlich aber auch Aufträge, also ordentliche Geldsummen. Wenn diese Software eingesetzt wird, würde das für die natürlich ökonomisch sehr viel Sinn ergeben. Gleichzeitig ist es ja schon eine Software, die auch schon in der Kritik steht, schon allein durch den Einsatz durch ICE in der USA und auch durch das Gebaren des Chefs von Palantir, der vor kurzem damit geprahlt hat, dass sie auch ab und zu Menschen töten mit der Software. Das ist so grob der große Kontext, in dem sich Palantir da jetzt bewegt und hat aufgrund eurer Recherche, die wahrscheinlich an und für sich gar nicht so große Wellen außerhalb der Schweiz geschlagen hätte, beschlossen, eine Klage auf eine Gegendarstellung einzureichen. Was ist da die Zielsetzung von dieser Klage, was Sie erreichen wollen?
Ja, da möchte ich vielleicht, wenn ich darf, noch auf etwas zurückkommen, weil Sie ja nun auch die Sicherheitsbehörden, die in Deutschland, also nicht die Armeen, sondern die Polizeien, ja, Polizeibehörden, die in Deutschland mit Palantir zusammenarbeiten. Dieser Bericht der Schweizer Armee hatte noch eine zweite relativ brisante Konklusion, nämlich, und das ist eine Kritik, die auch von NGO-Seite immer wieder gegen Palantir gerichtet wird, dass aufgrund der Konzeption dieser Informationsverarbeitungstools auch unbescholtene Menschen oder im militärischen Kontext halt Menschen, die eigentlich gar nicht Ziel sein sollten, ja, in die Zielerfassung hineingeraten können, weil das ja Programme sind, die mit statistischen Methoden arbeiten, sehr, sehr avancierte Programme, aber da dann halt einfach das Risiko besteht, dass Leute in die Rasterfahndung geraten oder vielleicht eben gar in einem militärischen Kontext in eine Zielerfassung hineingeraten, die gar keine legitimen Ziele sind. Ja, also das war eine weitere Konklusion, die jetzt auch für Deutschland interessant sein könnte. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, Sie klagen jetzt. Ja, Palantir klagt gegen die Republik und Sie klagen auf Gegendarstellung. Dazu muss man sagen, dass zunächst einmal eine Klage auf Gegendarstellung eine legitime Sache ist. Jede Firma, die sich ungerecht behandelt fühlt, die darf das machen. Und man muss hinzufügen, dass es eine Klage ist, die nun das Medium, gegen das sie gerichtet wird, nicht in seiner Existenz bedroht. Ja, weil es ja einfach darum geht, zu sagen, wir möchten gerne, dass eine andere Version der Fakten, nämlich eine Version, die uns gefällt, ebenfalls veröffentlicht wird und die wird dann in der Regel am Ende des publizierten Artikels, der Artikel bleibt auch im Netz, hinzugefügt. Ja. Also die Gegendarstellungsklage per se ist keine sehr gravierende Angelegenheit, was natürlich etwas unangenehmer an der Sache ist. Der Palantir ist ein unendlich reicher, also momentan, behaften Sie mich nicht darauf, es ist gerade sehr volatil, aber momentan ist die Börsenkapitalisierung irgendwo in der Gegend von 300 Milliarden. Sie war auch schon mal über 400 Milliarden, also ein gigantischer, enorm mächtiger Konzern. Und ja, wenn so eine Firma gegen einen vorgeht, das hat natürlich Einschüchterungspotenzial.
Das hatte Einschüchterungspotenzial, ist natürlich das eine. Das andere ist auch, es gibt ja auch dieses Konzept der Slap-Klagen. Ich glaube, bei einer Gegendarstellung kann man davon jetzt noch nicht sprechen. Also der Versuch, über Klagen ein Medium mundtot zu machen. Wie reagiert jetzt die Republik auf diese Klage? Gibt es da irgendetwas, was ihr so an Überlegungen gemacht habt? Beziehungsweise das Recht auf Gegendarstellung gibt es ja auch nur, deswegen ja auch der Klageweg, unter gewissen Voraussetzungen, nicht jede Gegendarstellung muss ja auch gedruckt werden.
Ja, genau. Also das schweizerische Gegendarstellungsrecht sieht zuerst einmal vor, dass dieser Wunsch gegenüber dem Medium geäußert wird. Palantir ist mit einer Gegendarstellungsforderung an uns herangetreten. Das war eine Gegendarstellung, die wir aus unserer Sicht einfach nicht berücksichtigen konnten, weil sie aus unserer Sicht voller Werturteile war. Werturteile sind nicht gegendarstellbar, wie man sagt, im schweizerischen Zivilrecht. Gegendarstellbar sind nur Tatsachen. Ausschließlich Tatsache. Es herrscht das Prinzip Tatsache gegen Tatsache. Und es herrscht auch das Prinzip, dass Gegendarstellungen nicht zur eigenen PR da sind. Also dass Palantir nun seitenlang beschreiben darf, wie toll sie doch eigentlich sind, sondern sie muss ganz knapp und ganz bündig sein. Und weder das eine noch das andere Prinzip schien uns respektiert. deshalb hat Palantir dann, weil sie an dieser Gegendarstellung festhalten wollten, Klage eingereicht. Ich muss vielleicht noch hinzusagen, dass wir uns auf Ebene der Tatsachen sehr, sehr sicher sind.
Das wäre sozusagen die Folgefrage. Also das ist ja dann im Wesentlichen eine Klage auf, ihr hättet nicht vollständig recherchiert, auch die Position von Palantir nicht Rechnung getragen. Da vielleicht noch ein abschließender Blick auf die Recherche. Wenn man sich diese Artikel durchliest, kriegt man schon den Eindruck, dass es eine sehr ausführliche Recherche ist. Und Sie hatten am Anfang schon auch erklärt, wie das ganze Material zustande gekommen ist. Eure Bewertung von der Recherche ist, dass die solide ist, wenn ich das da richtig raushöre.
Ja, das ist auf alle Fälle eine sehr, sehr solide Recherche. Es kann sein, dass Palantir in einzelnen Punkten Recht bekommt, weil beispielsweise häufig ist Gegenstand von Gegendarstellungsklagen. Auf die Details dieser Klage werde ich nun nicht eingehen, das Verfahren läuft ja auch. Aber ein Adjektiv ist gegendarstellbar. Ja, also dass man das Verhalten eines Akteurs aggressiv nennt und dann sagt die klagende Firma, nein, das war nicht aggressiv, das war nur vorsichtig. Okay, und so etwas kann zu einer Gegendarstellung führen. Ob es nun solche einzelnen Punkte geben wird oder nicht, das werden wir sehen. In der Substanz ist diese Recherche aus unserer Sicht ungeheuer solide, weil sie beruht auf amtlichen Dokumenten Schweizer Staatsstellen. Und diese Recherche in ihrer Substanz beruht darauf, dass wir diese Dokumente erhalten haben, ausgewertet haben und zusammengefasst haben. Und das ist ja auch was Ärgerliches für Palantir. Also wenn Palantir klagen wollte, dann müsste es gegen die Schweizer Armeeführung klagen. Die sind zum Schluss gekommen, diese Software ist unsicher für uns. Wir können nicht mit denen zusammenarbeiten. Wir verlieren sonst unsere Datenhoheit. Das steht so in einem offiziellen Bericht des Schweizer Generalstabs. Unsere Sünde aus Palantir-Sicht besteht ausschließlich darin, dass wir das öffentlich gemacht haben. Aber an den Fakten gibt es da nichts zu deuteln.
120 WissenschaftlerInnen forderten zum KI-Gipfel in Delhi verbindliche Sicherheitsstandards für Deutschland. Diese sollten klare Grenzen für das Training von KI beinhalten und verbindliche Sicherheitsstandards auf internationaler Ebene. Zu einem Übereinkommen dieser Art kam es beim KI-Gipfel in Indien nicht. Warum dieser Appell aber wichtig war und ist, sowie darüber, wie gefährlich unregulierte künstliche Intelligenz für uns alle werden kann, darüber sprach Radio Korax mit Simon Skade, KI-Sicherheitsforscher und Organisator des Appells, und Benjamin Schmidt, Bioinformatiker an der MLU Halle und Vorsitzender von Pause AI Deutschland.
Ich hatte ja am Anfang den Gipfel in Neu-Delhi als auch Anlass für jetzt diesen aktuellen Appell auch erwähnt, angeführt, und darin steht, dass Sie als Pause AI Deutschland die deutsche Delegation auffordern, sich öffentlich für ein globales KI-Sicherheitsabkommen auszusprechen, welches auch zwei konkrete Prioritäten hat, nämlich klare rote Linien zu machen oder zu setzen für KI-Systeme mit unvertretbarem Risiko und zweitens verbindliche Sicherheitsstandards mit unabhängiger internationaler Durchsetzung zu gewährleisten. Ich würde da gerne einmal kurz inhaltlich drauf eingehen, was dieses Abkommen dann eigentlich bedeuten würde. Ich würde jetzt vermuten, Herr Skade, Sie haben dazu schon auf jeden Fall sich sehr viel Gedanken gemacht, da Sie ja diesen Appell organisiert haben. Also vielleicht deswegen auch einfach an Sie die Frage, wie soll dieses Abkommen aussehen? Was soll es da eigentlich konkret erreichen?
Ja, genau. Also der Appell selbst setzt erstmal nur eine Richtung, dass wir klare Sicherheitsstandards brauchen, damit wir klarstellen sollen, okay, welche Risiken gehen tatsächlich zu weit? Und wir brauchen auch tatsächlich Durchsetzungsmechanismen und nicht so, wie es bisher immer war, dass wir gesagt haben, ah, okay, ja, freiwillige Selbstregulierung der Firmen, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Die Firmen, die mehr Geld und Ressourcen in Sicherheitsforschung stecken, die fallen zurück. Und ja, die Incentives sind einfach sehr, sehr schlecht gesetzt. Das heißt, wir brauchen tatsächlich Durchsetzungsmechanismen. Aber allgemein konkreter, wie könnte ein Abkommen aussehen, da gibt es tatsächlich gute Optionen, und das in einer gewissen Weise auch relativ analog zu, wie das aussieht bei Nuklearwaffen. Weil momentan braucht es sehr, sehr große Datenzentren und sehr, sehr viel Geld und Elektrizität, um schlauere KI-Modelle zu trainieren. Und das ist nicht was, wo jeder das einfach machen kann, sondern das zentralisiert sozusagen die Ressourcen, die dafür nötig sind. Und dadurch haben wir hier einen guten Anlaufpunkt, um zu regulieren, dass wir sagen, okay, wir kontrollieren die großen Datenzentren. Wir schauen, dass irgendwie auf den Datenzentren jetzt nur Software läuft, die wir irgendwie verifiziert haben, dass wenn es irgendwie ein sehr großer Trainingsrun ist, dass der genehmigt wurde. Und ja, das wäre ein Engel. Es gibt weitere Engeln. Wir wollen irgendwie ein internationales Institut haben, das die ganze Durchsetzung dann auch kontrolliert. Aber es gibt auf jeden Fall schon Möglichkeiten. Das Bottleneck ist tatsächlich der politische Wille.
Ist dabei eigentlich der EU AI Act so etwas auf einer europäischen Ebene, wie ihr euch das vorstellt, oder ist der weniger oder mehr als das, was ihr euch da vorstellt?
Ja gut, also das ist eher weniger das, was wir uns vorstellen. Also es gibt ein paar gute Sachen in dem EU AI Act, wie beispielsweise wegen Überwachung und so. Aber ja, also ein Problem beim EU AI Act ist, dass der nur auf die Anwendungen fokussiert ist und nicht auf die Existenz der Models selbst. Also er schaut nicht, okay, was darf trainiert werden? Und wenn du schlau genug AI irgendwo auf dem Planeten hast, dann ist die Existenz selbst davon schon eine Gefahr. Also ich meine, wir sehen momentan einen sehr, sehr robusten Trend, dass KIs immer und immer schlauer werden. Und wenn man den Trend extrapoliert, dann könnten wir schon in wenigen Jahren dazu kommen, dass KIs die meisten kognitiven Aufgaben besser als Menschen machen können. Und ja, ich meine, das kann man sich so vorstellen, okay, stell dir vor, du hast Elon Musk, aber für 100 Euro kann er sich für einen Tag klonen. So, ich meine, Elon Musk konnte schon irgendwie so ein bisschen zum Weg zum Übernehmen der Welt hingehen. So, was könnten dann irgendwie Millionen davon machen? Also, so, ja, da muss man einfach ansetzen an dem Punkt so, okay, wir müssen tatsächlich die Entwicklung regulieren und nicht nur die Anwendung.
Das heißt, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. In dieser Forderung steht unter anderem auch drin, dass es zum Beispiel auch möglich ist, mit KI die Entwicklung von Biowaffen zu stärker voranzutreiben, zu befördern. Ich würde da vielleicht kurz an Sie, Herr Schmidt, als Bioinformatiker die Frage stellen, inwiefern ist dieser Einschnitt eigentlich massiv in dem Bereich der Bioinformatik auch mit vielleicht auch mit Blick auf Biowaffen, aber auch auf andere Bereiche. Also von was für einem Gefährdungspotenzial sprechen wir da eigentlich, wenn Sie jetzt sagen, es braucht einen Moment für ein Abkommen, das Sicherheitsstandards setzt?
Ja, ein Beispiel ist, dass im letzten Jahr von einer der großen KI-Firmen, so wie die heißt Anthropic, so ähnlich wie OpenAI, festgestellt wurde, dass ein chinesischer Staatsakteur tatsächlich das agentische Modell der Firma verwendet hat, um einen groß angelegten Cyberangriff durchzuführen. Das kann man sich dann so vorstellen, man fragt das Modell, okay, ich will hier diese Bank attackieren. Dann sucht das Modell selbst schon nach Schwächen bei der Bank. Im letzten Jahr war es jetzt noch so, dass die Leute nochmal gecheckt haben, okay, als Mensch, was sage ich hier, sieht hier am besten aus. Das kann sich jetzt schon ändern, je nachdem, wie fake die Menschen sind, die noch in der Attacke dabei sind. Aber in ein, zwei Jahren wird es dann so sein, dass das Ganze einfach nur von der KI durchgeführt wird. Das ist, was jetzt schon passiert ist. Gleichzeitig werden von den Firmen Studien durchgeführt, dass man so normale Menschen nimmt oder Computerwissenschaftler und ihnen sagt, okay, versuch mal einen Plan zu machen, wie kannst du eine Biowaffe bauen? Und dann vergleicht man das mit anderen Menschen, die Google verwenden als Tool und schaut, okay, wie viel besser sind die Pläne? Und dann hat man Experten, die bewerten, okay, sind diese Pläne jetzt tatsächlich durchsetzungsfähig? Leider werden diese Pläne immer besser. Das ist cool, weil gleichzeitig können uns die Modelle auch in der Forschung helfen. Aber wir können es nicht haben, dass jeder Biowaffen bauen kann. Man kann das etwas restriktieren, dass man die Labors, die beispielsweise Proteine synthetisieren, etwas restriktiert oder sie zumindest checken, okay, know your customer, von wo kommt die Forderung, verschicke ich hier gerade keine Grippeviren. Die Sicherheitsstandards sind da noch sehr schlecht und wir brauchen auch da Verbesserungen. Aber genau, sonst sieht es ja relativ schlecht aus, was das angeht, gerade weil die Firmen auch nicht kontrollieren können, was die Modelle tun können. Man würde jetzt erwarten, okay, Anthropic könnte das Modell einfach so trainieren und sagen, okay, erzähl niemanden, wie kann ich Biowaffen bauen oder hilf niemanden dabei, eine Cyberattacke durchzuführen. Das ist bisher aber unmöglich. Die Forscherfirmen verstehen die Modelle nicht wirklich. sie werden nicht konstruiert, sondern es ist eher so, als ob sie wachsen oder trainiert werden. Das Rezept für so eine große künstliche Intelligenz ist in etwa so, man nimmt auf der einen Seite allen Text, den die Menschheit je geschrieben hat, auf der anderen Seite nimmt man ein Datenzentrum, was so viel Strom verbraucht wie mehrere Städte. Dann fügt man das Ganze für ein paar Monate zusammen und raus kommt irgendwie ein riesiges neuronales Netzwerk, das niemand wirklich versteht und bei das, wie wir sehen, niemand kontrollieren kann. Sonst würden nicht Leute Cyberangriffe damit durchführen. Es sprechen immer wieder User mit den Modellen, verfallen in Wahnvorstellungen, manchmal begehen sie Selbstmord. Es ist einfach klar, dass die Firmen die Modelle bisher nicht unter Kontrolle haben.
Jetzt war eure Zielsetzung natürlich mit diesem Appell auch, dass das Thema Sicherheitsabkommen in Neu-Delhi diskutiert wird. Dieser Summit ist vorbei. Es ist einer von mehreren logischerweise in einer Reihe von Treffen zum Thema KI. Ein Sicherheitsabkommen ist offensichtlich nicht zustande gekommen, sonst wäre das auch eine Überschrift der letzten Tage gewesen in den Nachrichtenmeldungen. Wie blickt ihr jetzt zurück auf dieses Treffen in Neu-Delhi? Wo stehen wir bei der Diskussion um Sicherheit im Bereich der KI tatsächlich?
Ja, also wir haben uns da jetzt nichts vorgemacht. Der KI-Gipfel, der lief ziemlich schlecht in Bezug auf Sicherheit und das war auch so erwartet. Also ursprünglich wurden die KI-Gipfel tatsächlich ins Leben gerufen, damit wir zusammenarbeiten, um sichere KI zu gewährleisten. Aber dann Anfang mit dem letzten KI-Gipfel in Paris wurde Sicherheit einfach sehr, sehr stark priorisiert. Und einer der Gründe beispielsweise ist, dass die USA sehr viel Druck macht, dass wir nicht über Sicherheit reden. Und ja, aber ansonsten generell gibt es auch Einflüsse von der Lobby. Und ja, wie kann man denn halt ja, ökonomischen Benefit noch mehr rausziehen aus dem Ganzen? Und ja, also ich meine, unser Ziel war jetzt nicht irgendwie direkt diesen Summit sehr stark zu beeinflussen. Das wäre jetzt schon ein sehr ambitioniertes Ziel gewesen. Aber wir sind trotzdem überrascht, dass sehr viele Professoren uns zurückgeschrieben haben, ja, das ist ein wichtiges Thema, ja, wir würden das unterzeichnen. Wir haben über 140 Unterschriften gesammelt. Und uns hilft es tatsächlich jetzt auch schon, wenn wir irgendwie Politiker anschreiben und sagen können so, hey, wir haben das gemacht. Professoren haben in Deutschland viel Gewicht. Wenn wir zeigen so, ah ja, okay, so viele sagen, wir brauchen tatsächlich ein internationales Abkommen, dann ist es schon mal sehr nützlich, damit Politiker in Deutschland auch sehen, ah okay, ja, da sollte vielleicht etwas gemacht werden. Und genau, also ich meine, der Kampf war jetzt nicht nur irgendwie, oh ja, wir müssen das jetzt hier beim AI Impact Summit machen, sondern es geht weiter und ja, wir haben auch sehr viel gelernt und mal schauen, wie es weitergeht.
Ich würde ganz kurz die Möglichkeit, Herr Schmidt, falls Sie noch was ergänzen wollen zur Perspektive auf diesen Summit, bevor ich mit der nächsten Frage reinpresche.
Ja, ich denke, eine Sache, die ganz interessant ist, dass auch mehrere CEOs der Firmen erwähnt haben. Okay, eigentlich würden sie gerne langsamer voranschreiten und eine Pause machen, aber sie können es nicht, wegen dem ökonomischen Druck, weil die anderen Firmen, anderen Länder weitermachen. Das ist so ein bisschen wie beim Atomkrieg. Eigentlich gewinnt niemand den Atomkrieg. Trotzdem müssen alle Leute Atomwaffen bauen. Und da muss man so dieses Verständnis in der Gesellschaft schaffen, bei den Politikern. Niemand gewinnt hier bei diesem Rennen. Und genau, ich denke, das entsteht langsam. Tatsächlich haben wir heute auch noch ein Briefing im EU-Parlament von Porsche AI International. Also dort schließen sich dann schon aus mehr als 11 Ländern jetzt gerade hier die Gruppen zusammen und sprechen dann nochmal vor Politikern und anschließend gibt es einen Protest. Also es wird viele Aktionen geben und ja, ich denke, langsam können wir da zu einem Ergebnis kommen. Die Menschheit hat es schon vorher geschafft, sich zu koordinieren.
Das heißt tatsächlich, Gehör bei Politikerinnen wird auch zumindest in Teilen gefunden. Vielleicht da noch die ganz konkrete Nachfrage. Gab es eine Reaktion der deutschen Delegation, die ja explizit angesprochen war mit dem Appell?
Also nicht, dass wir wüssten. Wir haben den Appell allerdings auch relativ spät erst bei der Delegation eingereicht. Wir wissen nicht genau, ob die jetzt erst zum Hauptgipfel, der letzten Donnerstag angefangen hat, hingeflogen sind oder schon den ganzen Gipfel da waren. Also es kann sein, dass sie unsere Nachrichten auch noch nicht gelesen haben. Aber nein, noch nicht, soweit ich mitgekriegt habe.
Ja, ich denke, wir wissen schon, dass die Delegation von der Nachricht gehört hat. Es haben auch anderweitig dann so am nächsten Tag Politiker nochmal geantwortet. Jetzt leider noch nicht direkt von der Delegation.
Ich würde noch einmal auf diesen Begriff Pause AI zu sprechen kommen wollen, um da jetzt über diesen Summit hinaus ein bisschen zu denken. Ich war im Dezember bei einem Treffen von Journalistinnen, wo es ganz viel auch um die Rolle von KI ging und wie darüber Bericht erstattet wird. Und eine Expertin dort hat tatsächlich das so formuliert, dass die momentane Entwicklung von KI und vor allem der Einsatz in der Gesellschaft ein unkontrolliertes Experiment sei, das an der gesamten Gesellschaft ausgeübt wird. Also man wirft eine Technologie auf den Markt, lässt Leute damit spielen und es gibt eigentlich aus der freien kapitalistischen Überlegung heraus keine Kontrollmechanismen, was damit eigentlich passiert, was das verändert und wie man das wieder einfangen möchte. Ich habe jetzt bei dem Pause AI-Appell auch gesehen, klar, es geht darum, ein internationales Abkommen zu erzielen, damit sich alle gleichzeitig dran halten können und man eben nicht in diesem Wettrennen läuft und eine Art Pause zu schaffen für das Trainieren von KI, um Zeit zu kriegen, sich das genauer anzuschauen, zu analysieren und Schlüsse daraus zu ziehen, aber eben auch, um KI-Systeme unter einer demokratischen Kontrolle zu bringen. Und der Aspekt würde mich jetzt noch ein bisschen interessieren, was eure Perspektive darauf ist, was es eigentlich heißen würde, eine demokratische Kontrolle über KI-Systeme zu gewinnen und warum das notwendig ist. Also offene Frage an euch beide, gerne.
Ja, ich denke, die Beschreibung von dem unkontrollierten Experiment ist super. Man hat es schon bei Social Media gesehen. Social Media ist auch auf neuronalen Netzwerken basiert heutzutage und ist schon ein Beispiel für so ein unkontrolliertes Experiment, was an der Gesellschaft durchgeführt wurde und was nicht gut geklappt hat. Die Technologie schreitet schneller voran als die Politik und wir normalerweise mitkommen. Und da müssen wir grundlegend umdenken, wie genau das funktioniert außerhalb der katastrophalen Risiken. Denke ich, müssen wir alle zusammenarbeiten, Journalisten, Politiker, allgemein. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, dort Menschen zu informieren, Fragen zu beantworten, miteinander zu connecten, dass wir lokale Gruppen aufbauen, Vorträge geben und zusammen irgendwie eine Lösung finden können.
Ja, genau. Und zu demokratischer Kontrolle. Also einerseits will ich nochmal klarstellen, dass wir global kooperieren wollen. Das schließt auch China mit ein. Also China ist tatsächlich wahrscheinlich in einer Situation, wo die eher bereit wären, irgendwie zu verlangsamen als die USA. Also die chinesische Partei, die ist sehr darauf ausgerichtet, Kontrolle zu behalten, anstatt irgendwie, oh, können wir vielleicht die Welt übernehmen oder so. Ich glaube, die sehen auch einen Threat davon, dass die Kontrolle über die KI verlieren könnten. Aber genau, gerade in den momentan demokratischen Ländern müssen wir sehr, sehr aufpassen, dass ja, KI halt nicht dieses Gleichgewicht, in dem wir uns momentan befinden, dass wir eben in einer Demokratie sind, dass KI das nicht irgendwie so stört. Weil wenn KIs dann tatsächlich noch schlauer werden und die meisten Jobs besser als Menschen machen können und dadurch dann halt, was weiß ich, die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Ökonomie von KIs ausgeht, dann konzentriert sich halt sehr, sehr viel Macht und Geld in die Hände von ein paar wenigen KI-Firmen. Und ich meine, wir sehen jetzt schon irgendwie Warnzeichen in den USA, dass die Demokratie vielleicht anfängt, ein bisschen kaputt zu gehen, mal leicht gesagt. Und genau, also ich glaube, da kommen auch andere Probleme auf uns zu, selbst bevor wir so diese ultraschlaue KI haben, die dann einfach so direkt die Welt übernehmen könnte. Und ja, da gibt es einfach sehr große systemische Risiken, wo wir momentan nicht gut genug koordiniert sind, um ja, als Gesellschaft KI gut integrieren zu können, dass es sicher für uns alle gut ist.
Eine Pause für KI, das fordern 120 WissenschaftlerInnen. Ihr hörtet ein Interview mit Radio Korax Halle. Die Beiträge dieser Sendung waren teilweise leicht gekürzt. Nachhören könnt ihr sie auf rdl.de oder auf freie-radios.net. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 25. Februar 2026. Und am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.